Herzlich willkommen zum Denkmal Europa Podcast des Europa-Institutes der TU Chemnitz. Seit mittlerweile 5 Jahren ist der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union Gegenstand medialer Berichterstattung und öffentlicher Diskussionen, zuletzt im Zusammenhang mit Berichten über Versorgungsengpässe im Vereinigten Königreich. Höchste Zeit also, um hier im Podcast die Geschehnisse rund um den Brexit einzuordnen. Wir haben dazu Professor Dr. Matthias Nidobitek eingeladen. Herr Nidobitek ist Inhaber der Jean Monnet-Professur für europäische Integration und Direktor des Institutes für europäische Studien und Geschichtswissenschaften. Seine Lehre an der TU Chemnitz fokussiert sich auf das europäische Recht und damit auch auf die EU als Institution und ihre Politik. Wir freuen uns deshalb, dass er sich für uns Zeit genommen hat, um gemeinsam mit Theo historische, politische und rechtliche Hintergründe des Brexit zu beleuchten. Gemeinsam möchten wir euch näher bringen, welche Rolle Großbritannien zunächst im europäischen Integrationsprozess und bis zuletzt in der Europäischen Union eingenommen hat und was diese Rolle von der anderer Staaten unterscheidet. Abschließend soll die Frage geklärt werden, welche Bedeutung der Brexit für die Zukunft der Europäischen Union haben wird.
Schön, dass Sie da sind, Herr Professor Nidobitek. Also, genau, ich bin Theo Lenzen, einer Ihrer Studenten. Und vielleicht können Sie sich ja kurz erstmal vorstellen, was Sie an der TU Chemnitz machen. Und dann steigen wir in unser Thema ein.
Na gut, mache ich gerne. Ja, also ich bin jetzt schon 20 Jahre an der TU Chemnitz, seit Wintersemester 2001, 2002. Und unterrichte hier Europarecht, auch wenn meine Professur Europäische Integration heißt. Und ich bin auch schon immer Studiendekan oder lange Jahre schon Studiendekan der Europa, also nicht Studiendekan, sondern Vorsitzender der Studienkommission der Europastudien und auch Master Europäische Integration und habe so verschiedene Ämter, wie sich so gehört. Und beschäftige mich in meinem Unterricht unter anderem, also versuche ich immer aktuelle Themen eigentlich einzubinden, wie jetzt zum Beispiel eben auch den Brexit. Und Sie haben ja als Überschrift, haben Sie auch die Überschrift gefunden, 5 Jahre Brexit. Und ich musste kurz mal überlegen, wie Sie das eigentlich meinen. Aber Sie haben natürlich völlig recht, dass 2016 das Referendum stattfand und wir ja nun schon 2021 haben. Also das ist völlig richtig.
Genau, so schnell geht's nämlich dann, ne?
Ja, genau. Ja, genau. Ja, mehr muss ich, glaube ich, jetzt über mich nicht sagen, denke ich.
Genau, europäische Integration. Master bin ich selber drin, kann ich nur empfehlen, macht sehr viel Spaß. Europarecht tatsächlich sogar. Hätte ich nicht gedacht, ne? Dann fangen wir an, wie Sie schon angesprochen haben, unser Thema Großbritannien und die EU, 5 Jahre Brexit. Und ich würde dann einfach mal anfangen mit dem Eintritt Großbritanniens in die EU, damit wir uns das mal angucken. Ja. Vor allem, weil also Großbritannien ja in die EWG, in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, ja am 1. Januar 1973 eingetreten ist. Vielleicht auch parallel so als Hintergrundwissen, davor hat Großbritannien die EFTA gegründet. Das war so eine Freihandelsassoziationszone, mit denen man gegen Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz so als Gegenpardon zur EWG. Und danach haben sie aber auch versucht, 1961 und bis 1970 versucht, ja mehrere Anträge zu stellen, trotzdem in die EWG zu kommen. Und dann gab es auch noch ein Referendum 1975, ob es denn jetzt wieder eintreten oder austreten. Genau, deswegen einfach die Frage, weil es ja schon so ein Hin und Her ist, warum ist Großbritannien denn überhaupt damals eingetreten, die EWG, wenn sie parallel ja schon ein anderes Freihandelsabkommen abgeschlossen haben?
Ja, ich meine, das lag daran, Großbritannien wollte eigentlich gar nicht in diesen Integrationsprozess hinein. Großbritannien war eigentlich immer darauf bedacht, seine staatliche Souveränität zu wahren. Und eine Freihandelszone ist ja auch was bedeutend weniger Intensives in der Zusammenarbeit, als jetzt es in der EWG der Fall war. Großbritannien dachte zuerst, also wenn ich sage Großbritannien dachte, das ist natürlich eine krasse Übertreibung. Wer denkt da? Es sind natürlich immer Menschen. Aber jedenfalls, ich versuche das mal so zu verkürzen, Großbritannien dachte, dass das auch scheitern würde, diese EWG. Und hat deswegen mit vielen anderen Staaten zusammen eine EFTA, die EFTA gegründet 1960, die Europäische Freihandelsassoziation. Da waren dann im Laufe der Zeit auch einige Staaten, eine ganze Reihe von Staaten Mitglied geworden. Und dann merkte aber Großbritannien doch, dass die EWG erfolgreich lief eigentlich. Und die Stimmung in Großbritannien schwankte dann eben. Und man wollte dann doch Mitglied werden dieser EWG und hat dann mehrere Anträge gestellt von 1961 bis zum Ende. Ich glaube 1967 dann der letzte Antrag. Und das scheiterte aber immer daran letztlich, dass Frankreich sich dagegen stellte und bis dann in der französischen Politik Ende der 60er Jahre ein Wechsel stattfand von dem General Charles de Gaulle hin zu Pompidou. Und der war dann offen für die Aufnahme Großbritanniens und eben auch Dänemarks und Irlands. Und nicht zu vergessen auch damals Norwegens, aber das scheiterte ja an einem Referendum. Also das war so die Lage. Und was ganz interessant ist, die Parallele zu heute ist eigentlich, dass damals wie auch heute eine Regierung ein Referendum versprochen hatte. Und zwar war das Wilson, da war er aber, glaube ich, nicht an der Regierung gewesen, hat gesagt, wir wollen auf jeden Fall ein Referendum über den Beitritt abhalten. Und er war ein Befürworter der EU-EWG-Integration und er wollte auch nicht, dass das schief geht, aber er hat gesagt, wir wollen das Volk befragen. Und das hatte er versprochen. Und als er dann an die Regierung kam, nach 1973, 1974, 75, da war er dann in der Pflicht, dieses Referendum abzuhalten. Das war ganz ähnlich wie heute, wie es beim Brexit war, wo auch David Cameron ein Referendum versprochen hatte. Man sagt, das kann ich jetzt wirklich nicht, habe ich wirklich nicht geprüft, man sagt, er habe sich eigentlich darauf verlassen, dass er eine Koalition bilden müsse und mit diesem Argument dann sagen könnte, das Referendum könnte doch nicht stattfinden, weil der Koalitionspartner möchte das nicht. Als er dann aber doch so eine große Mehrheit errungen hatte, musste er also dieses Referendum abhalten und so war das damals auch gewesen. Also es gab, also so ähnlich jedenfalls. Und dieses damalige Referendum zielte eben auch auf die Frage, soll Großbritannien Mitglied der EWG sein? Und die Frage wurde damals ziemlich deutlich mit über 70%, glaube ich, befürwortet. Oder wie waren es, Herr Lenzen? Haben Sie die Zahl?
Tatsächlich 67% waren für den Eintritt.
Ja, ja.
Und tatsächlich sogar auch Margaret Thatcher war auch damals dafür, also für den Eintritt in die EWG.
Genau.
Aber auch trotzdem gegen eine zunehmende europäische Integration. Also es war anscheinend eher wirklich wirtschaftlich motiviert, wie es wahrscheinlich die ganze Zeit war. Vielleicht auch nochmal zur EFTA nochmal am Rande, die existiert auch noch heute. Aber drin ist nur noch die Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und Island.
Genau.
Ist auch Großbritannien dann später ausgestiegen. Ja, also als nächstes würde ich dann gerne mit ihm praktisch Großbritannien. Wie intensiv waren die an der europäischen Integration mit beteiligt? Also insbesondere, wenn man auch überlegt, dass Winston Churchill nach dem Zweiten Weltkrieg ja sich pro europäische Integration ja entschieden hat oder halt ausgesprochen hat. Er wollte ja auch ein vereinigtes Europa, also Vereinigte Staaten sozusagen, aber halt immer, wie wir schon gesagt haben, so Großbritannien als Partner. Deswegen die Frage, wie intensiv war Großbritannien an der Entwicklung der Verträge der Europäischen Union beteiligt und was ist jetzt noch davon übrig geblieben?
Ja, es ist ein bisschen eine schwierige Frage. Also an den ersten Verträgen war ja Großbritannien gar nicht beteiligt. Also Gründung der EGKS, Gründung der EWG und der EAG war Großbritannien ja gar nicht beteiligt. Dann wurde es ja Mitgliedstaat und war dann natürlich an der Fortentwicklung der Verträge immer auch natürlich als Mitglieds- und als Vertragsstaat beteiligt. Aber Großbritannien hat sich schon dadurch hervorgetan, dass es auch Sonderrollen beanspruchte im Rahmen der Verträge. Und da denke ich vor allem an die Fortentwicklung der Sozialpolitik im Rahmen des Maastrichter Unionsvertrages, wo Großbritannien eine Sonderrolle spielte. Es gab damals 12 Mitgliedstaaten und 11 von diesen 12 Mitgliedstaaten wollten vorangehen im Rahmen der Fortentwicklung der Sozialpolitik. der Union und Großbritannien eben nicht. Und so hat man ein Protokoll beigefügt zum Maastrichter Unionsvertrag und hat halt Großbritannien den anderen, ein Vertrag über die Sozialpolitik, hat Großbritannien den anderen Mitgliedstaaten erlaubt, schneller voranzuschreiten und auch erlaubt, die Unionsorgane dafür zu verwenden. Das war sozusagen die erste Form der verstärkten Zusammenarbeit. Die hieß damals noch nicht so, aber es war eine Form der verstärkten Zusammenarbeit. Das heißt, wenn einzelne Mitgliedstaaten schneller sich integrieren wollen und hier eben alle außer Großbritannien. Das war der erste Schritt. Im Amsterdamer Vertrag 97 zog Großbritannien wieder gleich und da wurden die ganzen Regelungen des Sozialprotokolls in die Verträge integriert und galten von dort an, also auch für Großbritannien. Und dann haben wir natürlich noch die Grundrechtecharta von 2000. Die passt nicht so gut, weil die Grundrechtecharta gar nicht von den Mitgliedstaaten angenommen wurde, sondern von den Präsidenten der drei Hauptorgane, Kommission, Rat und Parlament. Aber Großbritannien hatte davor, glaube ich, auch die Charta der Grundrechte der Arbeitnehmer von 1989 nicht mit unterzeichnet, wenn ich mich nicht irre. Also Großbritannien war in diesem Gebiet immer sehr zurückhaltend, was auch die Grundrechte zum Beispiel angeht. Ja. Ich kann ja nicht jedes Detail hier schildern, ist auch nicht so relevant, glaube ich. Aber bis hin zur Grundrechtecharta im Lissabonner Vertrag, wo auch Großbritannien und eben auch Polen ein Protokoll ausgehandelt hatten, aus dem sich ergibt, dass die Charta vor britischen Gerichten letztlich in gewissem Rahmen nicht durchgesetzt werden kann. Was aber, die Formulierung ist so seltsam, dass man fast denken kann, dass dieses Protokoll keinerlei Auswirkungen hat letztlich wirklich. Ja, der EuGH hatte auch schon mal Gelegenheit darüber ein Urteil zu sprechen und meinte auch, also eigentlich die Charta ändert eigentlich nichts an der Verpflichtung der Briten, sie einzuhalten. Ja, das ist also, aber sie haben es halt gehofft.
Also sie haben praktisch nicht unterschrieben oder das sage ich jetzt nicht offiziell sozusagen anerkannt, aber mussten sich trotzdem daran orientieren oder sich dem fügen.
Nee, es ist so, Herr Lenzen, die Charta der Grundrechte wurde ja durch Artikel 6 des EUV dann bindendes Unionsrecht. Und das gilt für alle Mitgliedstaaten. Das hat der EuGH auch ganz klar in diesem Urteil festgestellt. Aber die Briten haben halt dieses Protokoll ausgehandelt und dieses Protokoll hat ja denselben Rang wie die Verträge und das Protokoll, also steht auf derselben Stufe und da steht in etwa drin, dass die Charta nicht vor britischen Gerichten geltend gemacht werden kann, soweit sie die Befugnisse des EuGH erweitern oder so ähnlich, ganz komische Formulierung. Und also die Briten haben, indem sie den Lissabonner Vertrag unterschrieben haben, haben sie auch die Charta unterschrieben. Ja, das ist also gar keine Frage. Die Frage ist nur, wie wirkt die Charta im Vereinigten Königreich oder damals jedenfalls vor dem Austritt. Ja, das ist ein bisschen kompliziert, ein bisschen knifflig, aber auf jeden Fall steht fest, Großbritannien war bis zum Austritt an die Charta der Grundrechte gebunden.
Okay. Gut, weil, wie gesagt, es war ja so ein bisschen, dass sie, wie Sie ja schon gesagt haben, sie sich versucht haben, eher dagegen zu stellen oder sich da souverän abzugrenzen. Sehr interessant ist, dass damals, als sie dann eingetreten sind und später auch, dass Großbritannien so auch ein Interesse daran hatte, vor allem wirtschaftlich, den EU-Binnenmarkt weiter auszuweiten, zu vertiefen, insbesondere halt auch Freihandelsabkommen mit Drittstaaten weiter auszuhandeln oder hat sich auch ausgesprochen für eine Erweiterung der EU. Zum Beispiel gab es eine Zeit lang, ich glaube 2004 dass man sich auch für einen Beitritt der Türkei ausgesprochen hat, als das noch ein Thema war. Oder halt, dass auch 2004 die Briten auch ihren Arbeitsmarkt geöffnet haben für mittel- und osteuropäische EU-Staaten.
Richtig.
Ja. Genau. Warum befürwortet Großbritannien im Rahmen seiner Europapolitik so eine Osterweiterung, sage ich jetzt mal, oder allgemeine EU-Erweiterung damals?
Ja. Also das kann man eigentlich nur damit erklären, dass Großbritannien der Meinung war, dass je mehr Mitgliedstaaten der Union angehören, umso schwerer kann eine Vertiefung stattfinden. Das heißt, wir unterscheiden ja immer eine Erweiterung und die Vertiefung. Es gibt ja dieses Begriffspaar. Und die Vertiefung bedeutet ja letztlich eine weitere Übertragung von Souveränitätsrechten auf die Union. Und Großbritannien ist da immer sehr vorsichtig gewesen, um es mal so auszudrücken, und zurückhaltend, und hatte gedacht, wenn wir, je mehr Mitgliedstaaten es gibt, umso schwieriger würde eine Vertiefung werden, und so könnten Souveränitätsrechte stärker geschützt werden. Also das ist die einzige Erklärung, die ich letztlich auch in der Literatur gefunden habe dafür. Und ist auch plausibel, finde ich. Also dass das so funktionieren könnte.
Ja, würde ich jetzt auch sagen. Also ich hätte jetzt noch gesagt, halt auch einfach dieser wirtschaftliche Aspekt.
Ja.
Dass der halt wahrscheinlich wie immer der größte Faktor mit ist. Dass man einfach sich dadurch auch auf größere Absatzmärkte oder spezielle Arbeitskräfte, ich glaube insbesondere aus Polen, hat man sich da auch Personal gewünscht, sage ich jetzt mal.
Also das finde ich jetzt gut, dass Sie das nochmal sagen, Herr Lenzen, dass natürlich der Binnenmarkt mit seinen ökonomischen Vorteilen ja immer das Hauptargument ist, erstmal für alle Mitgliedstaat der Union zu werden. Und natürlich auch für Großbritannien da, oder auch die Osterweiterung, ja.
Genau, also weil ich finde es interessant, weil ich mich jetzt damit auch nochmal beschäftigt habe im Rahmen des Podcasts, dass halt das Gefühl hatte, dass Großbritannien immer sehr nur auf diesen ökonomischen Vorteil bedacht war und versucht hat, sich stark von anderen Sachen abzugrenzen. Also was wir auch besprochen hatten Sozialpolitik oder halt Schengen-Raum, also freier Personenverkehr.
Genau.
Oder halt das auch in dem Rechtssystem,
ja,
die auch weiterhin ihr Rechtssystem gegenüber dem Unionsrecht mehr präsent haben wollten. Deswegen kommen wir dann auch gleich zur nächsten Frage oder zum nächsten Thema. Was sind denn die Unterschiede in dem Rechtssystem von Großbritannien und der EU und in Deutschland? Also insbesondere, wie sehr unterscheidet sich das britische Rechtssystem und deren Verfassung von dem Modell der EU, was angestrebt wird mit den Unionsverträgen, allgemein im Vergleich zu dem deutschen und dem französischen Rechtssystem?
Ja, also da bin ich auch ein kleines bisschen überfordert mit dieser Frage, wenn ich hier Rechtssysteme vergleichen soll, die ich ja nicht so gut kenne eigentlich. Ja, das ist gar nicht so einfach, diese Frage. Aber so im Großen und Ganzen ist es klar, dass Großbritannien, wir unterscheiden eigentlich sozusagen die kontinentaleuropäischen Rechtssysteme und das angelsächsische Recht. Und diese beiden Rechtssysteme, die haben da fundamentale Unterschiede, ganz unterschiedliche Traditionen und Herkünfte. Und Großbritannien beruht ja weitgehend auf dem Common Law. Und das ist weitgehend auch ungeschriebenes Recht, und wobei sich das ändert. Also es gibt bis in die Gegenwart hinein eine Tendenz im britischen Recht auch die Sachen zu verschriftlichen. Also es ist nicht mehr so, dass heute ein britisches Gericht sozusagen nur aus dem Gewohnheitsrecht sich orientiert, sondern es ist in der Praxis höchstwahrscheinlich, vermute ich jetzt einfach mal, ganz ähnlich wie bei uns, dass dort einfach Acts, also Gesetze zugrunde liegen. Aber also es tritt sich ja so eine Art Angleichung auch ein des britischen Rechts und des kontinentaleuropäischen Rechts. Aber was die Verfassung angeht, ja, abgesehen jetzt vom Verfassungsrecht, auf das wir ja bestimmt noch kommen.
Ja, genau.
Ja, das Verfassungsrecht, Großbritannien verfügt ja nicht über eine Verfassungsurkunde wie die anderen Mitgliedstaaten der Union, sondern hat die britische Verfassung ist eigentlich was ganz Kompliziertes, weil sie sich aus verschiedenen Texten, teils aus unvordenklicher Zeit, zusammensetzt und also eben auch nicht verschriftlicht ist. Und deswegen, das macht die Sache sehr kompliziert, das Verfassungsrecht zu erkennen überhaupt in Großbritannien. Was zählt dazu? Und also zum Beispiel, sicher zählt zum Verfassungsrecht die Sovereignty of Parliament, ja. Das zählt sicher dazu, aber die geht eben auch schon zurück, ganz weit in die Geschichte. Und so weiter. Also gibt es viele Elemente, die da eine Rolle spielen und die nicht aufgeschrieben sind in einer Verfassungsurkunde. Und deswegen hat sich auch Großbritannien so schwer getan damit, die Europäischen Menschenrechtskonvention in das britische Recht zu überführen. Großbritannien ist ja Mitgliedstaat der Europäischen Menschenrechtskonvention, aber hatte bis 1998 Also erst da wurde durch den Human Rights Act, das in britisches Gesetzesrecht überführt, weil es eigentlich dem britischen Recht fremd ist, solche Regeln, die Verfassungscharakter haben, zu verschriftlichen.
Wenn wir jetzt auch nochmal bei der Verfassung uns angucken, insbesondere oder halt bei den Briten und in die Unionsverträge, was, ob sich die Ziele, sage ich jetzt mal, der Union in den Verträgen von den Zielen der Briten in deren Verfassungssystem, sage ich jetzt mal, unterscheiden.
Ja.
Ich würde mal kurz reingucken in Artikel 3. Genau, also was ja Artikel 3, ich würde es mal ganz kurz zusammenfassen, was da drin steht. Also Werte werden halt in der EU, also die EU-Frieden und Freiheit, ja. Sicherheit, halt die Rechte, also keine Binnengrenzen, dass halt freier Personenverkehr, eine geregelte Einwanderung,
ja.
Preisstabilität, Umweltschutz, eine soziale
Marktwirtschaft,
eine wettbewerbsfähige und soziale Gerechtigkeit und, was auch vielleicht interessant ist,
ja.
eine Wirtschaft- und Währungsunion.
Genau.
Euro. Genau. Wenn man das sich jetzt praktisch mit den Zielen von den Briten
was
würden Sie da sagen, welche großen Unterschiede gibt es?
Also ich glaube, da gibt es gar keine großen Unterschiede. Zumal der erste Punkt ist, glaube ich, dass die Ziele der Union praktisch automatisch auch Ziele der Mitgliedstaaten sind. Denn die müssen ja von den Mitgliedstaaten im Zusammenwirken mit den Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Nehmen Sie den Binnenmarkt, nehmen Sie die Wirtschafts- und Währungsunion. Also da gibt es, glaube ich, keine Unterschiede. Es gibt überhaupt, weil wir ja gerade gesagt haben, die britische Verfassung ist nicht geschrieben, können wir, selbst wenn es solche Unterschiede gäbe, können wir die auch nur durch Studium des britischen Verfassungssystems herauszufinden versuchen. In anderen Staaten, wo die Verfassung geschrieben ist, haben wir so richtige Staatszielbestimmungen. Ja, zum Beispiel ein Staatsziel, was in Deutschland gerade, ich habe es jetzt gerade hier nicht da, gerade eine Rolle spielte, 20a, Grundgesetz, da ging es um den Umweltschutz und um die Frage, ob der Bundestag hier nicht gegen dieses Staatsziel letztlich in Verbindung mit der Menschenwürde verstößt, wenn er, Sie haben dieses Urteil, von diesem Urteil sicher gehört, Herr Lenzen, wenn, es ist noch nicht lange her gewesen, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass das Klimagesetz, das deutsche Klimaschutzgesetz eigentlich nochmal geändert werden muss, weil man zu viel CO2-Abbau Belastung in die Zukunft verschoben hat eigentlich und zulasten der nachfolgenden Generationen. Das ist ein Staatsziel, das im deutschen Grundgesetz steht. Es gibt noch andere Staatsziele, die auch im Grundgesetz drinnen stehen. Zum Beispiel, dass der Deutschland ein sozialer Bundesstaat ist. Das Soziale ist auch ein Staatsziel. Und so ist es aber für mich schwierig, jetzt zu erkennen, was britische Staatsziele sind. Ja, und ich glaube, am Ende ist das Wichtigste, denke ich, dass die Ziele der Union auch Ziele der Mitgliedstaaten sind.
Okay, noch eine kleine Interessensfrage. Wissen Sie, vielleicht wissen Sie es auch nicht, ob in der, ich sage jetzt mal, der Verfassung von Großbritannien, ob da festgeschrieben ist, welches Wirtschaftssystem wir nutzen sollen, sage ich jetzt mal. Also ich meine, im Grundgesetz steht soziale Marktwirtschaft. In den Verträgen steht auch wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft, wissen die das ungefähr oder?
Nee. Weiß ich nicht, glaube ich auch nicht. Im Übrigen, Herr Lenzen, im Grundgesetz steht nicht soziale Marktwirtschaft drin.
Okay.
Sondern das Bundesverfassungsgericht hat in seiner ständigen Rechtsprechung festgelegt, dass der deutschen Verfassung kein bestimmtes Wirtschaftsmodell zugrunde liegt. Aber ganz richtig ist das meines Erachtens nicht, weil im Grundgesetz Grundrechte verankert sind, wie zum Beispiel die wirtschaftlichen Grundrechte und Eigentum zum Beispiel und Erbrecht sind festgelegt, das Recht, eine Arbeit auszuüben und so weiter. Das sind natürlich Grundrechte, die nur im Rahmen einer Marktwirtschaft eigentlich funktionieren. Also ich glaube, eine staatliche Planwirtschaft ist durch das Grundgesetz ausgeschlossen. Aber dennoch, das hat das Bundesverfassungsgericht mehrfach explizit gesagt, es gibt kein bestimmtes Wirtschaftsmodell, was sich dem deutschen Grundgesetz entnehmen lassen könnte. Und für Großbritannien, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen eigentlich, dass es da sowas gibt.
Genau, und weiß nicht, ob inwieweit man das vielleicht noch vergleichen könnte. Die grundlegenden Werte der EU von denen der Briten sind ja relativ ähnlich. Ich habe es jetzt mal aufgeschrieben, nachgeguckt. Es gibt natürlich grundsätzliche Unterschiede, vor allem bei einer Sache. In Großbritannien steht halt, dass es halt so die grundlegenden Werte oder Prinzipien sind eine konstitutionelle Monarchie.
Ja.
Ein zentraler Einheitsstaat, eine repräsentative Demokratie, die Souveränität des Parlaments, Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung.
Ja, ja.
So, in der EU haben wir natürlich keine konstitutionelle Monarchie, sondern also sind halt eher, sag ich jetzt mal, allgemeinere Werte. Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit, Wahrung der Menschenrechte und einschließlich der Minderheitenrechte.
Ja, ja.
Genau.
Gut, ich meine, die Staatsstrukturen, Herr Lenzen, sind natürlich sehr unterschiedlich. Also als Sie von Zielen sprachen, dann dachte ich, Sie meinen tatsächlich Staatsziele. Aber was Sie jetzt genannt haben, konstitutionelle Monarchie, ist ja eine Staatsstrukturbestimmung eigentlich. Und also insofern, da ist natürlich jeder Mitgliedstaat anders organisiert. Es gibt ja, ich habe das mal mir mal überlegt, es gibt ja, glaube ich, fast die Hälfte, also eine Menge Mitgliedstaaten sind ja Monarchien in der EU.
Ja, Spanien ist
eine Monarchie.
Schweden.
Dänemark, die Niederlande, also die ganzen, viele westliche Staaten. Großbritannien war natürlich ein Mitgliedstaat mit der Monarchie. Was haben wir denn noch? Dänemark, Luxemburg im Prinzip auch. Ja, ist auch eine Monarchie. Und die Niederlande hatten wir, Luxemburg. Belgien ist auch eine Monarchie. Also das ist schon krass, wie viele Monarchien wir in der EU haben als Mitgliedstaaten. Und ich wollte nur sagen, das sind ja strukturelle Fragen. Sie haben auch nochmal angesprochen, dass die Großbritannien ein Einheitsstaat wäre, ein zentralistischer Einheitsstaat oder so ähnlich. Wie haben Sie gesagt?
Ja, ein zentraler Einheitsstaat.
Ja, und das stimmt nicht mehr so ganz. Also das würde ich sagen, durch die Devolution, wurden ja die drei der vier Gebietsteile von Großbritannien, also England, Nordirland, Wales und Schottland, wurden ja unterschiedlich intensive Kompetenzen zugestanden, die durchaus in Richtung von Dezentralisierung gehen. Das heißt aber nicht unbedingt, dass es jetzt schon bundesstaatlich ist, aber doch in Richtung Dezentralisierung, ja, wie wir es in vielen Mitgliedstaaten auch finden, wie zum Beispiel auch in Spanien, Italien, Belgien und so weiter. Ja, also wollte ich nur sagen, dass das mit der Devolution, das in den 80er Jahren begonnen hat in Großbritannien, durchaus nicht mehr so eindeutig ist mit dem zentralen Einheitsstaat.
Vielleicht ja auch unter dem Aspekt, wenn man sich überlegt, dass Schottland beispielsweise sich ja auch, also überlegt ja auch, sag ich jetzt mal, aus dem Königreich auszutreten, um in die Länder reinzukommen.
Richtig.
Es ist eine interessante Sache, weil ich wusste jetzt nicht, okay, zentraler Einheitsstaat,
das
genau, aber unter dem Aspekt ist das natürlich dann verständlicher und interessant.
Naja, die Frage ist einfach nur, wie viel Rechte haben die unteren Einheiten? Und in Deutschland sagen wir, es ist ein Bundesstaat, weil die unteren Einheiten alle Elemente eines Staates haben. Sie haben Gesetzgebungskompetenzen, sie haben eigene Gerichtsbarkeiten, sie haben eine eigene Administration, also und je selbstständiger, ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, die Gesetzgebungskompetenz. Wenn das der Fall ist, dann sind die Staaten sehr stark dezentralisiert, ja. Und das Besondere in Großbritannien, fällt mir gerade noch ein, ist, glaube ich, so ähnlich wie in Spanien, dass die Staaten, dass die Gebiete, von denen wir gerade gesprochen haben, unterschiedliche Kompetenzen haben. Also das ist ein asymmetrischer Föderalismus, während wir in Deutschland ja einen sehr stark symmetrischen Föderalismus haben. Also jedes Bundesland, klein wie es sein mag, hat eigentlich dieselben Rechte wie ein großes. Ja.
Okay, dann würde ich weitermachen. Und zwar dann jetzt nochmal ganz kurz, so ein bisschen spezialisiert zum Sonderstatus der Briten in der EU. Insbesondere, welchen Sonderstatus hatte Großbritannien im Vergleich zu anderen Mitgliedstaaten?
Ja.
Insbesondere im Zusammenhang mit der Rolle von den Opt-out-Klauseln.
Ja.
Erstmal die Frage, was ist eine Opt-out-Klausel?
Ja, Opt-out vom Begriff her heißt natürlich, dass man aus Unionspolitiken aussteigen kann. aber diese Opt-outs, die immer als solche gehandelt werden, sind eigentlich eher Opt-ins häufig. Also das heißt, im Bereich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts bestand für Großbritannien und besteht noch heute für Irland die Möglichkeit, in dieses Politikfeld hinein zu opten. Ja, und gewisse Rechtsakte, die dort beschlossen werden, selbst auch dann zu übernehmen und anzuwenden. Das ist also im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts so. Das heißt, die sind grundsätzlich draußen, aber sie können rein.
Ein Beispiel vielleicht?
Ja, es gab mal ein Beispiel. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, wo sie reinopten wollten und nicht gekonnt haben. Weil Großbritannien und Irland wollten eigentlich bei zwei Rechtsakten mitmachen, nämlich der Annahme einem Rechtsakt, womit biometrische Pässe vorgeschrieben werden den Mitgliedstaaten. Sie kennen das, sie haben auch so einen, Herr Lenzen. Und die Briten, das fanden die gut, weil das die Sicherheit erhöht, ja, biometrische Pässe. Und das zweite war, glaube ich, Frontex. Bei dem Rechtsakt, der zur Verschaffung von Frontex führt, da wollten sie auch mitmachen. Und da haben die anderen Mitgliedstaaten gesagt, nee, tut mir leid, das ist nichts, das sind beides Rechtsakte, die in der Nachfolge des Schengen-Besitzstandes stehen. Und alles, was in der Nachfolge des Schengen-Besitzstandes steht oder diesen komplettiert, steht nicht für Briten, Großbritannien und Irland offen für ein Opt-in. Und der Gerichtshof hat das bestätigt. Er hat gesagt, da können sie nicht mitmachen. Ja, also es gibt dann aber andere Sachen, wie zum Beispiel, glaube ich, den Visa-Kodex, wo sie mitgemacht haben, die Briten, weil es da um die Gestaltung von Visa geht, äußere Gestaltung. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Es gab mal in 2000er Jahren, aber das ist schon zu lange her eigentlich, einen Fall, da haben die Briten und die Iren in großem Stil Rechtsakte übernommen. Aber ich kann mich nur an eine solche Situation erinnern. Ja. Also deswegen ein richtig gutes Beispiel kann ich Ihnen nicht bringen, außer den beiden, wo es nicht geklappt hat. Und
ich glaube aber, was vielleicht auch so, ist ja auch vielleicht eher typisch, die Währungsunion. Das ist ja auch eine, also die Option war immer da, aber sie haben sie aus eigenem Interesse nie genutzt und immer den Pfund behalten.
Genau.
Dennoch so ein typisches Beispiel. Das Unionsrecht, wie weit wurde das denn vor dem Brexit in Großbritannien umgesetzt? Weil es ja gilt, dass Unionsrecht vor nationalem Recht gelten soll, im Rahmen der europäischen Integration. Wie wurde das denn in Großbritannien umgesetzt? Weil die ja schon immer ihren eigenen Kopf oder halt ihre Idee erhalten wollten.
Ja, ist richtig. Das ist aber eine sehr gute Frage. Weil man ja vermuten könnte, wie auch Ihre Frage sozusagen unterstellt, dass die Briten das nicht so gut umgesetzt haben. Es ist aber genau das Gegenteil der Fall. Es gibt also Mitgliedstaaten in der Union, die im Zuge der Gesetzgebung sich massiv für ihre Interessen einsetzen, aber wenn etwas dann beschlossen ist, das sehr korrekt umsetzen. Und dazu zählen auch und vor allem die Briten. Auch für die Dänen sagt man das, auch für die Finnen. Aber bei den Briten eben auch. Und deswegen unter diesem Gesichtspunkt ist es sicher schade, dass Großbritannien nicht mehr dabei ist, weil es Vorbildfunktion hat für die Umsetzung des Unionsrechts. Aber ich vermute mal, dass das gar nicht so sehr was speziell mit dem Unionsrecht zu tun hat, sondern mit der nationalen Rechtskultur. Also ich kann mir vorstellen, dass das britische Recht genauso korrekt umgesetzt wird, wenn es mal erlassen wird, genauso wie umgekehrt in manchen Mitgliedstaaten, die beharrlich das Unionsrecht verletzen, das nicht speziell auf das Unionsrecht gemünzt ist, sondern eben auch genauso im nationalen Bereich schludrig umgesetzt wird. Ja, also deswegen ist es immer schwer, das direkt auf die Union zu projizieren dann in dem Fall.
Würde ich sagen, sprechen wir nochmal kurz über die Folgen des Brexits. Ich will nochmal ganz kurz Brexit zusammenfassen. Es war ein Referendum 2016. Ich glaube, der Anlass war, dass man auch eine Reform bei der Einwanderung da haben wollte, also dass es weniger Einwanderung nach Großbritannien von EU-Mitgliedstaaten gibt und halt mehr staatliche Souveränität. Und das ist dann, sage ich jetzt mal, so ein bisschen eskaliert, dass es dann halt zu diesem Referendum kam und dann die Briten für einen Austritt aus der EU gestimmt haben. Und dann kam es 2020 zum Austrittsabkommen. Wie wir wissen, seit dem 1. Januar 2021 sind sie nicht mehr Teil vom Binnenmarkt und der Zollunion. Dann vielleicht auch die Frage, weil wir jetzt schon so sehr über Verfassung und Rechtssystem geredet haben, denken Sie, dass da vielleicht, dass es da auch Gründe gab, weshalb auch der Brexit halt zustande gekommen ist, weil es halt da Unterschiede gab zwischen Verfassung, Rechtssystem der Briten und der Unionsverträge oder?
Nee, glaube ich überhaupt nicht. Das glaube ich überhaupt nicht. Also wir müssen uns ja erst mal angucken, dass das Ergebnis dieses Referendums extrem knapp war. Und ich finde, also davon zu sprechen, dass das britische Volk hat für den Brexit gestimmt, das finde ich fast schon leichtfertig. Das war nur eine kleine Mehrheit, wie wir wissen. Und dann gab es aber auch parteipolitische Gründe, die den Cameron bewogen hatten, hier das Referendum ins Spiel zu bekommen. Er wollte da glaube ich, Leute in seiner eigenen Partei beruhigen und die ihm kritisch gegenüberstanden. Das ist schon eine Weile her, habe ich nicht mehr so genau in Erinnerung, aber es waren auch so parteipolitische Dinge, die auch seinem Machterhalt schlicht und ergreifend dienen sollten. Also ich halte das, diesen Brexit einfach für dumm gelaufen. Ich finde es auch eigentlich...
Kurz die Zahlen sagen, ich habe nochmal nachgeguckt, also es waren tatsächlich nur 51,9%, die für einen Austritt stimmten.
Also genau. Also ganz ja. Eben, stimmt auch. Vielen Dank dafür. Aber man muss auch sehen, das ist immer, also auch wenn man zum Beispiel sich Schottland anguckt, dann wird immer gesagt, ja, die Schotten wollten in der EU bleiben. Das stimmt auch nicht so. Die Schotten haben, glaube ich, mit 263% für einen Verbleib in der EU gestimmt, aber immerhin auch fast 40% dagegen. Also man muss mal vorsichtig sein mit solchen Pauschalierungen, denke ich. Ja. Also ich denke, es ist dumm gelaufen. Dumm gelaufen ist vor allem, dass man diesen Artikel 50 überhaupt in die Verträge geschrieben hat. Denn bevor dieser Artikel drin stand, war es in der Europarechtslehre eine zumindest verbreitete Meinung, dass ein Austritt auch gar nicht möglich ist, weil nämlich in Artikel, wie es noch heute heißt, in Artikel 53, steht drin, dieser Vertrag gilt auf unbegrenzte Zeit. Das ist natürlich ein bisschen naiv zu meinen, dass damit ein Austritt ausgeschlossen sei, weil man immer aus einem Vertrag rauskommt, auch aus besonderen Gründen und so weiter. Aber es gab diese Lehre in der Europarechtslehre, dass das nicht möglich sei. Zumindest nicht aus Gründen des Europarechts. Und jetzt hatten wir im Europarecht auf einmal diesen Artikel 50. Das war der erste große Fehler, ja, der gemacht wurde. Sonst wäre Großbritannien heute noch dabei, da bin ich sicher.
Aber warum, also inzwischen, warum hat man den Artikel 50 dann praktisch mit reingenommen?
Ja, das habe ich mal versucht nachzuvollziehen anhand der Protokolle des Konvents. Der Vertrag von Lissabon, dieser Artikel 50, geht ja zurück erstens auf den Verfassungsvertrag von 2004, da stand er auch schon drin, und er geht zurück eigentlich auf den Entwurf für den Verfassungsvertrag von 2003. Und der war durch einen europäischen Konvent erarbeitet worden unter Vorsitz von Valéry Giscard d'Estaing, dem früheren französischen Staatspräsidenten. Und soweit ich das recherchieren konnte, hat niemand daran gedacht, dass dieser Artikel überhaupt jemals benutzt würde. Es sollte lediglich zum Ausdruck gebracht werden, die Freiwilligkeit der Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Und so ist das ein bisschen mit der legalistischen Euphorik, ja. Wenn jemand ein Gesetz schreibt, und das merkt man den EU-Verträgen sehr deutlich an, finde ich, dann wird gerne irgendwas noch reingeschrieben, was sich nur gut anhört. Ich sage Ihnen ein Beispiel, ja. Der Beitritt zur Europäischen Union heißt heute, jeder europäische Staat, der die in Artikel 2 genannten Werte achtet und sich für ihre Förderung einsetzt. Ich meine, das sind doch Dinge, die kann man gar nicht prüfen. Wichtig ist doch nur, dass sie geachtet werden. Aber muss man sich halt auch noch für die Förderung einsetzen. Und so finden sich ganz viele Beispiele im EU-Unionsrecht, wo so richtig rumgefaselt wird. Ja? Und so ähnlich ist leider der Artikel 50 wahrscheinlich reingekommen.
Dann würde ich noch fragen, genau, was sind denn die Folgen eigentlich für EU-Bürger in Großbritannien und umgekehrt für Briten innerhalb der EU nach dem Austritt?
Ja, also das
die ist, Unionsbürgerschaft, der verloren geht für
ja, Briten. Genau, also es gibt ja das Austrittsabkommen und da gibt es einen großen Abschnitt und deswegen kann ich auf die Details hier gar nicht eingehen. Es gibt einen großen Abschnitt über die Bürgerrechte. Das betrifft eben Bürger, die schon immer oder schon lange Zeit im Vereinigten Königreich oder aber eben auch in der Union, im Unionsgebiet oder in den Mitgliedstaaten wohnen und gewohnt und gearbeitet haben. Und diese Personengruppen werden durch dieses Austrittsabkommen geschützt. Ja, da gibt es also Ansprüche auf dauernden Aufenthalt und so weiter. Wenn man so und so lange dort gearbeitet hat, dann müsste ich aber genau reingucken. Das ist ein ziemlich umfangreicher Abschnitt über die Bürgerrechte. Und die, aber um es vielleicht etwas pauschal zu sagen, diese Bürgerrechte, diese Rechte der Bürgerinnen und Bürger der Britischen in der Union und der anderen in Großbritannien werden geschützt durch das Austrittsabkommen. Und das heißt natürlich nicht, dass es für neue, wenn jetzt jemand noch nie gewandert ist in seinem Leben und das erste Mal jetzt sich entscheidet, er möchte nach Großbritannien, dann unterliegt er natürlich den britischen Einwanderungsbestimmungen. Da ändert sich da nichts dran.
Das fragt sich aber, sag ich mal, Unionsbürger, die in Großbritannien gelebt und gearbeitet haben, die sind jetzt oder immer noch leben und arbeiten, sind nicht stark betroffen.
Würde ich so sagen, ja.
Okay. Ja. Da hat man also praktisch.
Ich meine, genau, ja.
Angedacht.
Ja, das war sogar ein wichtiger Punkt in dem Austrittsabkommen. Also das ist ja in ein paar Abschnitte eingeteilt. Und nach den allgemeinen Bestimmungen im ersten Teil kommen sofort im zweiten die Bürgerrechte. Und die machen bestimmt 20, 30 Artikel aus. Also das ist sehr kompliziert auch geregelt, ja.
Würden Sie sagen, dass der Brexit zur europäischen Integration beigetragen hat?
Ja, ich finde das eine super Frage. Und ich finde ja, weil ich denke, dass alle ein wenig aufgerüttelt wurden. Und ich glaube, aufgerüttelt zu werden, ist extrem wichtig. Also man muss auch in der Politik hier, in der Integration, darf man sich seiner Sache nie zu sicher sein. Und ich glaube, das wurde hier deutlich, dass ein Austritt möglich ist und eben dann auch andere Austritte möglich sein können. Gleichzeitig wird aber auch die Freiwilligkeit der Mitgliedschaft wieder betont, weil man sagt, wer jetzt drin bleibt, der bleibt drin, der ist freiwillig drin. Das ist also auch schon ganz gut. Und natürlich ist Großbritannien als Mitgliedstaat auch als ein Nettozahler schwer verzichtbar. Und ich würde mich auch freuen, wenn die Briten wieder eintreten in die Union. Das wäre, glaube ich, eine gute Sache. Aber allein dieser Umstand des Austritts und diese Verhandlungen war auch ein bisschen heilsam für die Union, hat sie vielleicht sogar ein bisschen die anderen 27 Mitgliedstaaten ein bisschen stärker zusammengeführt. Und es hat mir natürlich als Hochschullehrer enorme Fülle an Material für Lehrveranstaltungen geboten. Also insofern muss ich sagen, ja, ich fand den Brexit eigentlich gut.
Okay, gut. Na, dann war das das Abschlusswort. Also mir hat es Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal hoffentlich. Bis bald. War schön mit Ihnen.
Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Top.